Solche Formeln wurden jedoch nicht als wissenschaftliche Aussagen unter das Publikum gebracht, sondern als Slogans zur Aufmerksamkeitsgewinnung. Schließlich musste sich der Materialismus sowohl vom subjektiven Idealismus der kantianischen als auch vom objektiven Idealismus der hegelianischen Philosophie und außerdem von der romantischen Naturphilosophie absetzen. Dabei handelte es sich nicht bloß um innerphilosophische Kontroversen. Es ging vielmehr um die Frage, wie Natur, Wissenschaft, Religion und Gesellschaft jeweils zu verstehen, aufeinander zu beziehen und sogar zu verändern seien. Die Materialisten, unter ihnen die Protagonisten der aufblühenden Stoffwechselforschung, definierten sich auch politisch als fortschrittlich, die Idealisten, darunter Naturphilosophen wie Schelling, in der Mehrzahl als konservativ. Der Philosophie selbst wurde der geistige Führungsrang streitig gemacht, kaum hatte sie sich aus ihrer Rolle als Magd der Theologie herausgearbeitet. Feuerbach insistierte, die wahre Philosophie sei Anthropologie, und die Vulgärmaterialisten teilten diese Haltung. Gleichwohl meinte Lenin später, dass alle diese Philosophen im Vergleich zu Feuerbach Zwerge und jammervolle Pfuscher waren. Die hochnäsige Abfertigung der materialistischen Wissenschaftler hatte ideologische Gründe. Zwischen dem Materialismus der bürgerlichen Wissenschaft und demjenigen Feuerbachs musste eine Qualitätsdifferenz ausgemacht werden, um die Ahnenreihe vom objektiven Idealismus Hegels über den abstrakten Materialismus Feuerbachs zum dialektischen Materialismus von Marx und Engels herzustellen. Gleichwohl wurde Feuerbachs Rehabilitierung der Sinne noch im 20. Jahrhundert als vulgäre, zynische oder nihilistische Reduzierung des Humanen missverstanden. Beispielsweise spricht Albert Camus in »Der Mensch in der Revolte« vom schrecklichen Optimismus Feuerbachs, der eher eine Entsprechung als ein Gegensatz zur nihilistischen Verzweiflung zu sein scheint. Es behauptet nämlich Feuerbach, dass der Mensch nur ist, was er ist. Camus hätte recht, wenn nur das Wörtlein »nur« nicht wäre. Feuerbach reduzierte den Menschen keineswegs, wie manche französische Materialisten des 18. Jahrhunderts und deren deutsche Nachfolger im 19. Jahrhundert auf kreatürliche Funktionen. Er versuchte vielmehr, die menschlichen Sinne aus der Sündhaftigkeit zu befreien, die ihnen von den christlichen Theologen so lange angelastet worden war. Die große und großartige Wirkung Feuerbachs auf die Feuerköpfe des Vormärz rührte denn auch von seiner Religionskritik her, wie sie in »Das Wesen des Christentums« von 1841 entfaltet worden war. Das in Deutschland so einflussreiche Werk wurde übrigens 1854 von George Eliot ins Englische übersetzt. Die Autorin firmierte dabei mit ihrem Geburtsnamen Evans. Feuerbach ging dort nicht von dem feigen, charakterlosen, komfortablen, belletristischen, koketten, epikureischen Christentum der modernen Welt aus, zumal es nichts weiter mehr ist als eine fixe Idee, welche mit unseren Feuer- und Lebensversicherungsanstalten, unseren Eisenbahnen und Dampfwägen, unseren Kriegs- und Gewerbsschulen, unseren Theatern und Naturalienkabinetten im schreiendsten Widerspruch steht. Er befasste sich mit dem Christentum in seiner ursprünglichen Würde. Nicht um eine Kritik des Niedergangs und der Verflachung der christlichen Konfessionsreligionen war ihm zu tun, auch nicht um eine Bloßstellung des Priestertrugs, wie den Aufklärern des 18. Jahrhunderts, sondern um die Vermenschlichung, die Anthropologisierung des Christentums und der Religionen überhaupt. Die Religion zieht die Kräfte, Eigenschaften, Wesensbestimmungen des Menschen vom Menschen ab und vergöttert sie als selbstständige Wesen, gleichgültig ob sie nun, wie im Polytheismus, jede einzeln für sich zu einem Wesen macht oder wie im Monotheismus alle in ein Wesen zusammenfasst. Und wie Gott nichts anderes ist als das Wesen des Menschen, gereinigt von dem, was dem menschlichen Individuum, sei es nun im Gefühl oder im Denken, als Schranke, als Übel erscheint, so ist das Jenseits nichts anderes als das Diesseits, befreit von dem, was als Schranke, als Übel erscheint. Viele Generationen später sprach Jürgen Habermas von der heute so schwer nachvollziehbaren Wirkung der nicht eben tiefsinnigen feuerbachschen Religionskritik auch auf Marx und Engels.